Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein osteuropäisches Literatentreffen in Berlin, Theaterarbeit in der Justizvollzugsanstalt und das unglaubliche Leben der Dame Stephanie, eine Überlebende der Kindertransporte aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien. Das ist Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. In Bielefeld, Mitte der 70er Jahre aufgewachsen. Da wurde aus Nuran David Kalis seit Anfang der 2000er Jahre ein wichtiger Theaterregisseur, der sich Bühnenklassiker, etwa Frank Wedekinds Frühlingserwachen, vornahm und sie gesellschaftspolitisch überschrieb. Auch den Nagelbombenanschlag durch die NSU-Terrorzelle in der Kölner Kolbstraße machte er mit Anwohnern und Betroffenen zu einem Theaterstück. Multikulturalität in Deutschland ist für ihn immer wieder ein Thema. Der Sohn eines Armeniers und einer jüdischen Türkin musste irgendwann wohl auch mal auf Lessings Nathan stoßen. Die Geschichte vom Tempelherrn, dem Rabbi und der Suche nach dem rechten Ring, der nicht erweislich war. Im Auftrag des Nationaltheaters Mannheim hat er sich Motive vorgenommen, in die unmittelbare Gegenwart übertragen und als Krimi in der deutschen Einwanderungsgesellschaft inszeniert. In Mannheim war Uraufführung in einem ehemaligen Militärareal der Amerikaner und Christian Gampert war dabei.
Mit Lessing hat das alles wenig zu tun, sprachlich nicht und auch inhaltlich nur peripher. Lessings Figuren sind hier bloße Platzhalter in einer weltweiten Migrationsproblematik, die Nuran David Kalis in eine aufgespeedete Krimi-Serienhandlung zwingt. Das ist einerseits verständlich, man will die große muslimische Mannheimer Minderheit mit solchen Themen ins Theater holen. Andererseits darf man schon fragen, was wir über die Gegenwart bei Kalis denn erfahren, und das sind leider vor allem Klischees. Zunächst spricht uns ein Mädchen an, um uns zu sagen, dass es ein Mädchen ist.
Ich bin ein Mädchen. Ich habe dunkles, langes Haar und durchdringende grüne Augen. Das Mädchen hockt auf dem Boden und sortiert Murmeln und kleine bunte Plastikperlen.
Dieses Kind gehört zur aramäisch-christlichen Minderheit in Syrien. Es gerät in einen Terrorangriff des Islamischen Staats, verkleidet sich daraufhin als Junge und begibt sich auf die Flucht nach Deutschland. Nuran David Kalis, der Regisseur, sortiert derweil die Plastikperlen seiner Handlung, in der alle dem Publikum ständig erklären, wer sie sind, was ziemlich anstrengend ist, aber kaum jemand weiß, wer er wirklich ist. Denn Recha, im Stück die Adoptivtochter des Vorsitzenden der Berliner jüdischen Gemeinde mit Namen Nathan Grossmann, ist natürlich keine Jüdin, sondern eigentlich eine Muslima. Genauso wie Jonas, der Polizist, der einen Brandanschlag auf Nathan Grossmann aufklären soll, kein Deutscher ist, sondern eigentlich ein muslimisches Flüchtlingskind. Die Aufklärung dieser Identitätsproblematik ist ja schon in Lessings Version mit dem Tempelherrn äußerst kitschig. In Mannheim wird nun tränenreich erklärt, wie die beiden Geschwister in einem Tempelhofer Flüchtlingslager einem ausländerfeindlichen Anschlag entgehen, bei dem ihre Eltern zu Tode kommen, und wie sie dann aus angeblich integrationstechnischen Gründen getrennt werden.
Ich habe dich adoptiert. Ich würde das immer wieder tun.
Was noch?
Wir haben bei den ganz Kleinen, da haben wir die Geschwister getrennt, weil wir wollten, dass auch sie einen kompletten Neuanfang bekommen.
Die Kompliziertheit der Handlung ist die Hauptkrux des Abends. Ständig wird alles erläutert oder mit pathetischem Bekenntnisdrang vorgetragen. Aber es kommt noch besser als Variante der Lessingschen Saladin-Geschichte. Nathan, der dauernd orientalisierend auf der Gitarre klimpert, hat dem sunnitischen Bauunternehmer Saladin Denktasch Geld der jüdischen Gemeinde geliehen. Denktasch wiederum wird vom deutschen Staatsschutz verdächtigt, hinter dem Anschlag auf Nathan zu stecken. Der wurde aber von Asylsuchenden verübt, die als V-Leute arbeiten, weil sie gern einen deutschen Pass hätten. Die wiederum wurden von einem deutschen Geheimpolizisten angeleitet, der früher in Afghanistan kämpfte und der jetzt Anschläge inszeniert, die man Muslimen in die Schuhe schieben kann. Um mal zur Realität zurückzukehren. Es gibt haufenweise islamistische Anschläge, auch in Deutschland. Kalis Konstruktion, diese würden eigentlich vom Staatsschutz begangen, bedient das Muster einer klassischen Verschwörungstheorie. Im Stück baut Nathan gemeinsam mit Salatin übrigens ein jüdisch-sunnitisches Begegnungszentrum. Dafür muss dann ein Flüchtlingslager abgerissen werden, also die Wohnungen der Schwächsten. Salatin wird deshalb von dem aus Syrien geflohenen Mädchen erschossen. Und so fort. Nuran David Kalis offenbar gut gemeinte Räuberpistole wird von viel Schnickschnack begleitet. Comiczeichnungen, einer Filmkamera, die in allerlei Puppenstuben zoomt und Rap-Einspielungen, die uns erzählen, keiner ist besser, keiner ist schlechter, nur weil er einen anderen Pass hat. Mit Verlaub, das Problem ist, dass die meisten Flüchtlinge hier ohne Pass ankommen. Am Ende des sehr seltsamen Abends darf dann noch Nathan Grossmann pädagogisch die Ringparabel erzählen und zu mehr Toleranz aufrufen. Keine Religion ist die richtige, sagt Lessing. Das wäre mal ein Inszenierungsgedanke gewesen. Die ohne Religion sind die mit einer wirklichen Zukunft.
Nathan in Mannheim von Nuran David Kalis gesehen von Christian Gampert. Utopie Osteuropa, so heißt an diesem Wochenende im Literarischen Kolloquium Berlin ein Treffen, ein AutorInnen-Treffen. Im europäischen Wir, da hat Osteuropa auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs immer noch eine schwierige Rolle, eine Sonderrolle. Im Ukraine-Krieg oder bei den anhaltenden Protesten nach der Präsidentschaftswahl in Belarus 2020, einer Scheinwahl, ist viel von Verteidigung westlich-liberaler Werte die Rede. Aber das vorurteilsbeladene Bild vom Homo Sovieticus aus den 60er Jahren, es lebt teilweise fort. Opportunistisch und korrupt, wenig rechtsstaatlich, wenig weltoffen, krisenhaft. Dabei, viele Freiheitsbewegungen in Polen, Rumänien und der Tschechischen Republik hatten Künstler und Literaten als Motoren. Über ein gemeinsames Schreiben der Gegenwart, da wurde und wird im Literarischen Kolloquium Berlin nachgedacht. Kuratorin und Autorin Sascha Mariana Salzmann habe ich gefragt. Für manche ist das immer noch ein fremdes Land. Es geht um den literarischen Blick von Ost nach West und umgekehrt bei ihrem Treffen osteuropäischer Schriftsteller. Sie leben in Berlin, bringen eine russisch-jüdische Identität selber mit. Wie sehr hat sie das geprägt, ihre Herkunft und Muttersprache?
Ja, ich glaube vor allem die Muttersprache, also die Sprache, in der man die Kinderlieder singt, die Sprache, in der man die ersten Gedichte auswendig lernt, die Sprache, in der man vielleicht die ersten Gedichte schreibt, so wie in meinem Fall. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Russischen beschäftigt und ich habe ein sehr zwiespältiges, schwieriges Verhältnis zu meiner Muttersprache, aber ich liebe sie sehr und ich versuche zu beobachten, wie sie mich prägt und was sie aus mir macht und was ihre furchtbaren Metaphern und Wortbilder mit meiner Psyche machen und mit der Psyche einer ganzen Nation.
Der Anlass Ihres Kolloquiums ist, dass nächstes Jahr der Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine sich zum zweiten Mal jährt. Sie werden ein literarisches Festival machen. Was machen Sie da im Moment? Ist das so eine Art Warm-up? Was haben Sie da vor? Ich glaube, Sie nennen es selber eine Erkundung.
Ganz genau, es ist eine Erkundung. Max Scholleck und ich haben 12 AutorInnen eingeladen, manche von denen aus dem, was wir Osteuropa nennen würden, manche Westdeutsche. Also wir haben eine weite Spannbreite. Einander am Tisch in die Augen und vor allem in die Kunst zu schauen und zu überlegen, was wissen wir nicht voneinander, was sollten wir unbedingt wissen voneinander und vor allem, was könnten wir voneinander lernen, um dieser Zukunft zu begegnen, die auf uns zurast wie ein unheilvoller Zug.
Ich würde es gerne aufgreifen mit dem Wissen. Es zählt ja zum modernen Resonieren über Nationen und Kulturen zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft zu unterscheiden. Also Gesellschaft ist so ein bisschen mehr kühl, soziologisch gestuft, theoretisch wenig Nestwärme. Gemeinschaft ist dann eher vielleicht das Verbindende. Die stellt die Nestwärme in den Vordergrund. Also Literatur von Tschechow oder Thomas Mann zeugt ja immer von diesem Konflikt zwischen Künstler und Bürger in der Gesellschaft. Sascha Mariana Salzmann, was weiß die Literatur, was die Gesellschaft vielleicht nicht weiß? Kennt sie ein Wir, das wir nicht kennen?
Ich bin davon überzeugt, dass Kunst an sich, vor allem die Literatur, weil sie es in Worte fassen muss, aber Kunst an sich mehr weiß als die Gesellschaft. Ich sage Ihnen auch warum, weil das unser Job ist. Das steht in der Arbeitsbeschreibung. KünstlerInnen beobachten die Welt. Das ist das, was wir tun. Wir suchen dann nach Mitteln, das zu veranschaulichen. Bei manchen ist es eine Partitur, bei manchen ist es eine bestimmte Farbe. Bei SchriftstellerInnen sind das Bilder und Beobachtungen aus der Welt, die wir in Sprache packen. Aber das, wofür wir da sind in der Gesellschaft, ist eben nicht Dekoration und Kurzweiligkeit, das Vertreiben von Langeweile. Das passiert als Nebeneffekt. Das, wofür wir da sind, ist das Beobachten unserer Gesellschaften, der Gemeinschaften, des Zerfalls oder des Zusammenkommens. Davon zeugt, glaube ich, jedes gute Kunstwerk. Es ist immer gesellschaftspolitisch, aber in erster Linie durch die Ästhetik. Das, was unsere Arbeit dann nämlich ist, ist es so schön zu machen, dass es allgemein für alle verständlich ist und nicht nur für eine kleine Peer Group.
Die Schwarzmeerländer haben uns lange nicht interessiert. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wollte Rumänien erstmal in die NATO, bevor es dann in die EU ging. Das heißt, die haben ganz andere Vorstellungen davon, was vielleicht ihr Wir ist, ein anderes Wir vielleicht. Die Ukraine drängt in die EU, Serbien ist ein Kandidat. Gleichzeitig sagen Bulgaren, die Rumänen klauen, die Rumänen sagen, die Bulgaren klauen. Da gibt es Vorurteile. Es gibt auch, Sie haben es in einem Blog gerade kürzlich noch geschrieben, als Sie, glaube ich, in Budapest waren, es gibt einen bestehenden Homophobie, Antisemitismus. Man darf sich das auch nicht schönreden, ne?
Nein, das Gegenteil davon. Ich glaube, dass die Kunst auch die Aufgabe hat, diese Gegenwart auszuhalten, das ist schwer genug. Und vielleicht unterscheide ich da auch zwischen Massenunterhaltungsmedien, die einen eben von der Gegenwart ablenken und deswegen süchtig machen. Ich glaube, dass Kunst zur Aufgabe hat, zu sagen, wir schauen da jetzt gemeinsam hin und wir halten es aus. Es geht nicht darum zu sagen, es ist schöner oder es ist schlechter. Die Aufgabe der Kunst ist überhaupt auch vor allem nicht zu predigen und zu sagen, ich weiß, es ist besser. Aber was wir schon tun müssen, ist zu sagen, die Welt ist grausam, es sind finstere Zeiten und du kannst meine Hand halten, du kannst deinen Kopf an meine Schulter lehnen, wir gehen da jetzt gemeinsam durch.
Geschützte Räume herzustellen, wie etwa im literarischen Kolloquium, wie Sie das jetzt machen und auch im nächsten Februar vorhaben, ist doch sicherlich ein ganz honoriges Ziel, das auch ermöglicht, die gegenwärtigen Lagerbildungen, also ich bin versucht sozusagen sogar den Tribalismus, das moderne Stammesdenken, das wir im Moment haben, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Gaza-Krieg und so weiter, zu überwinden. Also Entzweiungen mal für einen Moment auszusetzen, wäre das ein Ziel?
Ja, das ist mit Sicherheit eines der zentralen Ziele, weil wir als Kunstschaffende keine Positionen und Meinungen zu haben haben. Unser Job ist es eben nicht zu werten und mit Urteilen zu kommen und zu sagen, das sind die Positionen und ihr könnt euch jetzt bitte in Lager aufteilen und aufeinander losgehen. Das ist das, was Social Media kann und zum Teil natürlich auch große Medien tun. Das ist vielleicht auch das, was auf der Straße gerade passiert. Das darf in der Kunst nicht sein. Wir sind nicht dafür da zu urteilen, wir sind dafür da, zu veranschaulichen und zu teilen und gut genug zu sein mit unseren Beobachtungen, so dass alle vermeintlichen Lager uns zuhören. Räume zu schaffen, begreife ich als das Zentrum meiner Arbeit und ein Teil der Utopie ist tatsächlich das, was in diesen Tagen am Literarischen Kolloquium Berlin passiert, dass sehr, sehr unterschiedliche KünstlerInnen, die sich vorher nicht kannten, aus sehr unterschiedlichen Ländern mit sehr unterschiedlichen auch ökonomischen Backgrounds zusammenkommen und ihre Erfahrungen teilen.
Nicht nur Romane zu schreiben, sondern sie auch aufzuführen?
Ja, ich komme ja eigentlich vom Theater, das wissen Sie ja. Ich bin quasi geschrieben von dem System Theater. Ich war 17, als ich ans Theater kam. Ich war 34, als ich rausging. Das war genau die Hälfte meines Lebens. Alles, was ich kann, habe ich am Theater gelernt. Und dann habe ich angefangen, Romane zu schreiben. Und ich glaube, ich habe diese Erfahrung sehr in mein prosaisches und essayistisches Schreiben mitgenommen, die Erfahrung, dass man zusammengehört, dass es keine Solo-KünstlerInnen gibt, dass das Licht genauso wichtig ist wie das Bühnenbild, wie der Text. Es ist ein großes Geschenk, dass mein Roman, also der letzte, ist tatsächlich schon auf 6 Bühnen zu sehen. Es ist ein großes Geschenk, dass dieser Roman eine Bühne bekommt, aber auch Lesereisen, also die Erfahrung habe ich dann auch gemacht, wenn man mit einem Buch selber auftritt, in Literaturhäusern, in Veranstaltungshäusern, dass wenn man das Publikum vor sich hat, man die Leute ganz anders erreicht und zwar eben nicht mit einer Message, weil gute Kunst hat keine Botschaft, sondern mit guter Kunst und das verändert was.
Jetzt müssen wir den Roman natürlich auch nennen. Im Menschen muss alles herrlich sein, ist sehr erfolgreich gegenwärtig. Nutzen Sie Ihre Reputation, um auch das Thema Osteuropa nach vorne zu bringen. Wie können wir osteuropäische Literatur ein bisschen bekannter bei uns machen und auch diesen Schleier herunterziehen der Unkenntnis und des Desinteresses? Also es fängt ja schon damit an, dass kaum jemand zu sagen weiß, was die Hauptstadt von Bulgarien oder Rumänien ist.
Das stimmt. Ein bisschen war das natürlich der Initiationsmoment für Max Scholek und mich, diese Osteuropa-Tage auszurufen, weil wir gemerkt haben, nach der Kriegserweiterung in der Ukraine am 24. Februar 2022, wie wenig die Leute wissen. Und das war noch weniger, als ich dachte. Es ist immer leicht, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Ich dachte, vielleicht zeige ich erstmal mit dem Finger auf mich selbst und denk drüber nach, was ich alles nicht weiß. Und ich glaube, das ist immer ein guter Startpunkt für öffentliche Veranstaltungen, eben nicht zu sagen, ihr seid doof, ich erzähle euch was, sondern ich weiß etwas nicht, ich würde es gerne erfahren und dafür brauche ich Leute, die es wissen. Und so laden wir also AutorInnen aus anderen Ländern ein, selber zu sprechen, anstatt dass wir mutmaßen, wie es ihnen wohl geht. Das ist die Idee hinter den Tagen als allererstes gewesen und ich glaube, dass man niemandem irgendwas beibringen kann, was er oder sie nicht wissen will. Aber das ist auch okay. Kunst macht Angebote, nicht alle werden angenommen werden.
Die EU-Erweiterung ist kein Automatismus. Sie waren vor kurzem gerade in Ungarn, auch in Budapest. Das ist ein Beispiel für eine zunehmend liberale Demokratie. Haben Sie Hoffnungen auf die Künste, auf die Literatur oder ist das nur ein kleines Korrektiv?
Es ist gar kein Korrektiv, aber es ist eine Beatmungsmaschine. Ich finde, dass wir bereits in der Pandemie die Erfahrung gemacht haben, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn ihr Kunst fehlt. Genauso wie ihr Fitnesscenter gefehlt haben oder Clubs. Die Kunst hat sehr gefehlt und die Leute sind zum Teil verrückt geworden ohne diesen Kanal. Nicht alle, aber doch genug. Letztes Jahr nach der Kriegserweiterung in der Ukraine konnte ich nur Gedichte lesen und ich hatte das Gefühl, ich kann nicht atmen. Und dann nahm ich die Gedichte zum Beispiel von Sei Jadan in die Hand und es ging. Und diese Erfahrung möchte ich natürlich weitertragen und auch dir das Angebot machen zu sagen, das, was jetzt europaweit passiert, ist sehr bedrohlich und es wird schlimmer werden. Die Kunst wird keine Lösung bringen, aber wir sind etwas, womit man zumindest bei Verstand bleiben kann.
Die Beatmungsmaschine Kunst weiterfüttern. Sascha Mariana Salzmann über die Utopie Osteuropa. Eine Tagung im literarischen Kolloquium und im Februar wird das fortgesetzt. All Hands on Stage, so heißt ein europaweites Theaterprojekt in Gefängnissen. Nicht Theater für Insassen, sondern mit Insassen. In Berlin gibt es die Theatergruppe Aufbruch. In Haftanstalten der Hauptstadt ist sie regelmäßig anwesend, arbeitet und tritt dort auf. Auch in Köln findet in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf alle paar Jahre eine Inszenierung mit Insassen statt. Veranstaltet vom Sommerblut Kulturfestival. Vorreiter für solche Modelle ist Italien. Künstler sind dort seit über 30 Jahren in Gefängnissen tätig. Vom Teatro Venti in der norditalienischen Universitätsstadt Modena ging die Initiative aus, ein europäisches Netzwerk zu gründen. Auftakt war in Köln, Dorothea Markus dabei.
Wer wäre ich ohne meine Familie?
17 Menschen, 6 Frauen, 11 Männer kommen nach und nach auf die Bühne in der JVA Köln-Ossendorf, die eher wie ein Bunkerraum aussieht.
Hast du manchmal Lust, die Beherrschung zu verlieren?
Doch das Neonlicht wird ausgemacht, als die Vorstellung beginnt. Sie tragen schwarze Oberteile mit weißen Pfeilen, Punkten und Strichen. Pantomimisch versuchen sie, sich auf Stühle zu setzen, scheitern immer wieder an einer unsichtbaren Barriere. Sie untersuchen die Stühle, steigen ungläubig darauf, versuchen es immer wieder und scheitern. Einige nehmen sich Gitarren, Klänge werfen Echos und irgendwann ist das Musiknetz so dicht gewebt, dass das Hinsetzen doch gelingt. Irgendwann werden die Stühle gegriffen, dienen als Schutzschilde, Himmelsleitern, Waffen. Trommeln drücken Wut und Frust aus, doch immer wieder gewinnt die Musik die Oberhand, bis die Schauspieler umhergehen und sich gegenseitig umarmen.
Ich soll mir ganz ohne Mauern, wo ich mit meiner Hand die Freiheit fassen kann.
Ein starker, befreiender Moment entsteht hier. Es ist beeindruckend, wie sich durch wenige Worte Gefühlswelten von Einsamkeit, Trauer und Hoffnung vermitteln. Selbst geschrieben sind die Texte, die Choreografien in 5 Tagen erarbeitet und sollen im Sommer zum abendfüllenden Stück werden. Seit über 10 Jahren arbeitet das Kölner Sommerblut-Festival regelmäßig in der JVA Ossendorf. Doch Fördergelder gibt es dafür kaum. Festivalleiter Rolf Emmerich.
Wir haben über jetzt 2 Jahre versucht, die Politik ganz massiv bedrängt, dieses Projekt zu unterstützen in Nordrhein-Westfalen. Es hat an keinem Punkt funktioniert. Wenn wir nicht das Geld aus Europa hätten, würde das Projekt nicht stattfinden. Raus aus den Gefängnissen, rein in die Mitte der Gesellschaft. Und das geht nur gemeinsam.
Das EU-Projekt All Hands on Stage soll nun erstmals die europaweite Theaterarbeit in Gefängnissen vernetzen. 6 Partner aus 5 Ländern sind beteiligt. Neben Deutschland noch Polen, Serbien, Griechenland und Italien. Denn initiiert wurde es vom Teatro Venti aus Modena. In Italien ist Theaterarbeit in Gefängnissen seit Jahrzehnten weithin anerkannt. Sogar im Nationaltheater dürfen die Inhaftierten spielen. Katharina Gambaretti vom Teatro Venti. Wir vernetzen uns, weil europäische Förderung uns Glaubwürdigkeit und Stärke gibt. Wir wollen voneinander lernen. In Italien dürfen Inhaftierte zwar im Nationaltheater spielen, doch geschlechtergetrennt. In Deutschland dagegen stehen Männer und Frauen gemeinsam auf der Bühne und es ist viel leichter, in Anstalten hineinzukommen. Wir wollen erforschen, was sich bewährt und wie wir die Organisationen leichter verbinden. Gegeneinander ausspielen wolle man die Praxis der EU-Länder dabei nicht. Zu unterschiedlich seien Bedingungen und Arbeitsweisen. In Serbien etwa arbeite der Partner in Hochsicherheitsgefängnissen. Da gelten andere Sicherheitsstandards. In Berlin wiederum habe das Theater Aufbruch einen Schlüssel und könne sich komplett frei im Gefängnis bewegen. Ohnehin hänge alles davon ab, wie das jeweilige Personal aufgestellt sei, wie viel Vertrauen entstehe. Es kann auch sein, dass ein neuer Direktor kommt und sagt, ihr werdet nicht mehr gebraucht. 20 Jahre verschwinden in Minuten. Wichtiger Bestandteil des Projekts ist ein Handbuch, das am Ende erscheinen soll. Es soll auch helfen, die Gefangenen nach der Theaterarbeit in Kulturberufe zu bringen. Untersuchungen besagen, Theaterarbeit stärkt Selbstvertrauen, Gemeinschaftsgefühl, Gruppenintegration der Teilnehmer. Oft gäbe es auf einmal genug Kraft, um Schulabschlüsse nachzuholen. Eindrucksvoll bestätigt das am Ende auch die Regisseurin des Kölner Projekts, Elisabeth Pless.
Von einer Person weiß ich, die hat bei dem letzten Projekt hier in Köln, hat in der Modenäherei gearbeitet und hat auch da alle Kostüme für uns entworfen und ist mittlerweile entlassen und studiert Modedesign in Düsseldorf.
Theaterarbeit in Gefängnissen, Dorothea Markus berichtete. In Dortmund wurde sie 1933 vor 90 Jahren geboren als Stefanie Buchtal. Heute heißt sie Dame Stephanie Shirley. Sie entkam auf einem der Kindertransporte 1939 dem Naziterror, wird später eine der erfolgreichsten britischen Unternehmerinnen. Vor 85 Jahren, am 2. Dezember 1938, da kamen die ersten 200 jüdischen Kinder mit dem sogenannten Kindertransport aus Deutschland in Großbritannien an. Bis 1939 wurden daraus 10.000. Christine Heuer traf Dame Stephanie.
Die Kindertransporte retteten 10.000 Leben. Eines davon, das von Steve Shirley. Geboren wurde sie 1933 in Dortmund als Eva Stephanie Buchtal. Nach der Machtergreifung wich ihre Familie den Nazis zunächst nach Wien aus. Dort setzte ihre Mutter, die 5-jährige Vera und ihre ältere Schwester Renate im Juli 1939 in den Zug Richtung Freiheit. Ich erinnere mich, wie die Eltern weinten. Es war ein Wehklagen, quälend und sehr aufwühlend.
Which was agonizing to hear and very disturbing.
In Veras Zug fuhren 1.000 Kinder durch halb Europa. Dann überquerten sie den Ärmelkanal. Der nächste Zug brachte sie zum Londoner Bahnhof Liverpool Street Station.
I remember us all getting off the train in silence.
Ich erinnere mich, dass wir alle schwiegen, als wir ausstiegen. Eigentlich kann das nicht sein. 1.000 schweigende Kinder. Aber später begriff ich, dass wir traumatisiert waren. Also wird meine Erinnerung stimmen.
Then I realized afterwards we were traumatized and probably my memory was true.
Im Bahnhof warteten Pflegeeltern auf Vera und Renate.
My father had in a practical way taught us a few words of English.
Mein Vater hatte uns auf seine pragmatische Art ein paar englische Worte beigebracht. Ich konnte deshalb zum Beispiel Dauerbrandofen auf Englisch sagen.
So I could say things like slow combustion stove. But I didn't know how to ask to go to the toilet.
Vera hatte Glück. Sie verstand sich gut mit ihren Pflegeeltern. Und sie sah ihre leiblichen Eltern wieder, die es schafften, ebenfalls nach England zu flüchten. Vera nahm die englische Staatsangehörigkeit an, heiratete und nannte sich fortan Stephanie Shirley. Ihr Leben verlief so ungewöhnlich, dass sie vor ein paar Jahren ihre Memoiren schrieb.
My memoir is called Ein unmögliches Leben.
Kürzlich hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert. In ihrem langen Leben wurde sie gleich mehrfach zur Pionierin. Anfang der 60er Jahre gründete sie ein Softwareunternehmen, in dem sie jahrelang ausschließlich Frauen beschäftigte. Doch die meisten Briefe, mit denen sie um Kunden warb und die sie mit Stephanie Shirley unterzeichnete, blieben unbeantwortet.
My late husband suggested that I use the family nickname of Steve.
Mein Ehemann schlug vor, meinen Spitznamen Steve zu benutzen. Also schrieb ich die gleichen Briefe an die gleichen Leute, unterzeichnete aber mit Steve Shirley und siehe da, die Briefe wurden beantwortet. Ich hatte die ersten Geschäftstreffen und immer mehr zu tun.
People, but signing them as Steve Shirley. And surprise, surprise, they began to get some response and I began to get some meetings and I began to get some work out of it.
Steve Shirley wurde zur drittreichsten Frau Großbritanniens. Nach dem Verkauf ihrer Firma verschenkte sie fast ihr gesamtes Vermögen und gründete eine Stiftung für Menschen mit Autismus. Dame Stephanie, wie sie seit ihrem Ritterschlag im Jahr 2000 heißt, hat in ihrem unmöglichen Leben fast alles möglich gemacht. Sie führt das auch auf ihre Rettung durch die Kindertransporte zurück. Die Leute sagten immer, hast du nicht Glück gehabt? Es ist grässlich, das einer Sechsjährigen zu sagen.
Aren't you lucky to be saved? Aren't you lucky, a lucky little girl?
Das hat dazu geführt, dass ich immer das Gefühl habe, mein Glück rechtfertigen zu müssen, zu denen zu gehören, die gerettet wurden.
And that's left me with a feeling that I need to sort of justify my luck, that I was one of the ones that was saved.
England hat ihr ein neues Zuhause gegeben. Umso weniger versteht sie den zunehmend feindseligen Umgang der britischen Regierung mit den Flüchtlingen von heute.
I cannot understand what is happening really to England because the welcome that we got was terrific.
Unser Empfang 38/39 war fantastisch und es erscheint seltsam, dass es ein paar Jahre später eine solche Abneigung gegen die Einwanderung geben soll.
10,000 children came in and it seems extraordinary that a few years later there should be such antipathy towards immigration.
Dame Stephanie Shirley im Beitrag von Christine Heuer war das. Das Gemälde Selbstbildnis liegend von Max Pechstein hat lange für Verunsicherung gesorgt. Jetzt ist es für 3,2 Millionen Euro versteigert worden. Und mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, es gab immer wieder Diskussionen darüber, ob das Gemälde nun Raubkunst sei oder nicht. Das Bild war ursprünglich Teil der Sammlung des jüdischen Arztes Walter Blank gewesen, der es 1936 kurz vor seiner Flucht vor den Nazis verkauft hatte. Die Erben ließen das Werk in die Lost Art Datenbank eintragen. Daraufhin wurde es juristisch geprüft, so das Auktionshaus Lempertz, und nicht als ein Fall von Raubkunst bewertet. Jetzt geht der Pechstein in eine deutsche Privatsammlung. Aus Privatbesitz ins Museum geht dagegen das Selbstbildnis nach halb rechts die Hand am Kinn, so der etwas sperrige Titel eines Selbstporträts von Paula Modersohn-Becker. Es wurde jetzt von dem nach der Malerin benannten Museum in Bremen erworben. Viel Geld für die Kunst, weniger Geld für Wagner-Opern. Der Verwaltungsrat der Bayreuther Festspiele hat Einsparungen beim berühmten deutschen Opernfestival zugestimmt. So wird der Chor künftig um 40% reduziert. Damit ist die Finanzierung aber immer noch nicht geklärt, vor allem die Frage, wer wie viel zahlt. Bund, Bayern, Bayreuther Freundeskreis und sich damit vielleicht auch mehr Einfluss erkauft. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel wird von deutschen Kulturschaffenden erwartet, sich öffentlich gegen Antisemitismus zu positionieren. Auch den Schauspieler Lars Eidinger hatte nach dem 7. Oktober eine solche Aufforderung erreicht. Er schwieg und bekam viel Kritik dafür. Dazu sagt er heute:
Ich habe eine Mail bekommen über meine Agentur, ob ich mich in wenigen Sätzen solidarisch mit Israel zeigen würde. Und dann habe ich gedacht, ich kann das nicht in wenigen Sätzen. Das ist so komplex. Wie soll ich in wenigen Sätzen jetzt da irgendwas formulieren, mit dem ich diesem Konflikt wirklich gerecht werde, ohne wieder Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden und in irgendeine Ecke gedrängt zu werden?
So Lars Eidinger im Gespräch in den Zwischentönen, nachzuhören morgen im Deutschlandfunk und dann auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Schon im Herbst zeichnete es sich ab, jetzt ist es bestätigt worden. Der Kulturpass wird von den Jugendlichen vor allem für Bücher genutzt. Der Erfolg für die Buchbranche ist wohl ausgerechnet TikTok zu verdanken, also einer Plattform, die doch eigentlich vom echten Lesen abhält. Aber dort werden eben auch unter dem Hashtag BookTok Bücher rezensiert, bevorzugt solche mit Themen wie Liebe und Selbstfindung und mit Protagonisten knapp über dem Teenageralter. Offenbar das Richtige für Kulturpassbesitzer. Auf Platz 2 der Kulturpass-Investitionen folgen dann Kinobesuche, auf Platz 3 Konzerte und Theater. Und wir bleiben bei der Literatur. Isabel Allende, Pablo Neruda, Roberto Bolaño und sonst? Viel mehr chilenische Autorinnen und Autoren fallen einem nicht ein. Ab 2027 soll sich das ändern. Dann ist Chile das Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse.
Damit enden die Kulturmeldungen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Nicole Strecker hat sie uns gebracht. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an Kultur heute. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, der Krieg in Gaza geht nach der Feuerpause weiter. Ein gutes Wochenende wünscht Ihnen Michael Köhler. Musik